Deutschlandfunk. Streitkultur.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen zur Sendung Streitkultur. Für Karnevalfans ist klar, wir feiern gerade die schönste Zeit des Jahres. Spätestens ab Weiberfastnacht haben in vielen Städten im Rhein-Main-Gebiet die Narren und Jecken die Stadt, die Straßen und vor allem natürlich auch die Kneipen fest im Griff und feiern mit viel Alaf und Helau die fünfte Jahreszeit. Das ist auch der Grund, warum wir diese Sendung ein paar Tage vorher am Montag aufzeichnen, denn wir haben hier in der Sendung dieses Mal auch einen waschechten und überzeugten Kölner Jeck zu Gast, in Uniform und mit Narrenkappe hier vorhin angereist. Der hat in der heißen Karnevalsphase natürlich auch allerhand zu tun. Und außerdem wollen wir in dieser Sendung ja auch nicht schunkeln und feiern, sondern wir wollen über den Karneval kultiviert streiten. Und zwar genauer über Karneval und Nachhaltigkeit beim Karnevalfeiern. Denn in den tollen Tagen entsteht beispielsweise auch jede Menge Müll.
Das Werfen von Kamelle und Strüsse oder Pralinen, das gehört einfach zu der Kölner Tradition dazu, zum Rosenmontagszug. Sonst wird was fehlen.
Am Rosenmontag werden in Düsseldorf rund 60 Tonnen Süßes geworfen. In Mainz ebenfalls und in Köln sogar 300 Tonnen.
Eines haben die Karnevalshochburgen Düsseldorf, Köln und Mainz an den Jeckentagen gemeinsam. Große Müllberge.
Es ist kurz nach 3 Uhr in der Früh. Die Düsseldorfer Innenstadt sieht aus wie ein Schlachtfeld. Flaschen, Gläser, Scherben, Frittentüten und Kamelletürmen sich auf den Straßen.
Konfetti, Bonbonpapier, Bierflaschen, Weinflaschen, Schnapsflaschen.
Pappbecher, Flaschen, Dosen. Bei dem ersten Aufräumen hier wird alles zusammengekehrt und weggesaugt. Das wird nicht getrennt. Da wird alles aufgesaugt, ab in die Müllverbrennung und dann weg damit.
Umweltschutz? Bislang nur ein Randthema.
Bislang nur ein Randthema beim Karneval, aber heute unser zentrales Thema hier bei der Streitkultur. Wir fragen: Karneval ohne Kamelle und Plastik, geht Rosenmontag auch wirklich nachhaltig? Dabei soll es nicht nur um Müll gehen, sondern auch um Klimaschutz und CO2-Emissionen, um die soziale Verantwortung und Fairtrade. Und darüber diskutiere ich heute mit meinen beiden Gästen. Auf der einen Seite Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Er ist dort Experte für das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft und er sagt ganz klar, die Jecken können und müssen mehr für den Umweltschutz tun. Hallo und herzlich willkommen, Herr Fischer.
Einen schönen guten Tag, hallo.
Und den Gegenpart vertritt heute Michael Kramp. Er ist im Vorstand des Festkomitee Kölner Karneval von 1823. Das ist der Verein, der hier in Köln die offiziellen Karnevalsaktivitäten koordiniert. Und er sagt, wir tun schon viel für den Umweltschutz, aber auf null reduzieren werden wir beispielsweise den Müll nicht können. Hallo Herr Kramp, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo.
Bevor wir in die Diskussion gehen, hat bei der Streitkultur jeder Teilnehmer zunächst einmal die Gelegenheit, seine wichtigsten Gedanken zum Thema kurz zusammenzufassen. Den Anfang macht Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Herr Fischer, Sie haben das Wort.
Also ich starte mal auf der Metaebene und beginne damit, dass wir inzwischen ein Klimaschutzgesetz haben der Bundesregierung. Das wurde Ende des letzten Jahres verabschiedet und das besagt, dass bis 2030 Deutschland den Treibhausgasausstoß um mindestens 55% verringern muss. Das ist ein gesetzliches Ziel. Und um dieses gesetzliche Ziel zu erreichen, ist jeder Beitrag notwendig. Und dazu gehört auch der Kölner Karneval. Denn Umweltschutz und Klimaschutz ist immer stärker ein gesellschaftlicher Anspruch, der sich auch darin äußert, dass beispielsweise Tausende von Jugendlichen Friday for Future Kids auf die Straße gehen und für Klimaschutz und weniger Plastikmüll demonstrieren. Und Klimaschutz und Dieselgate sind im Übrigen auch prominente Themen auf den Umzugswegen beim Kölner Karneval. Und deshalb muss man ganz klar sagen, diese kritisch andiskutierten Themen, die müssen auch beim Kölner Karneval ernst genommen werden. Für Klimagasausstoß, für Schadstoffemissionen, für Plastikmüll müssen schnell Lösungen her. Der Kölner Karneval darf da keine Ausnahme sein. Tonnenweise Plastikmüll, Stickoxide, 300 Tonnen Kamelle, 300.000 Blumensträuße mit Plastikverpackung am Rosenmontagsumzug. Das ist kein Pappenstiel. Und ich sage, die Zeit des Durchwurstelns ist doch längst vorbei. Umweltschutz und Sozialaspekte müssen zukünftig zur DNA des Kölner Karnevals dazugehören.
Herr Kramp vom Festkomitee Kölner Karneval, Sie haben jetzt die Gelegenheit zur Gegenrede.
Ja, es geht um Nachhaltigkeit, aber Karneval ist per Definition sozusagen das Gegenteil von nachhaltig. Denn es geht um den Zauber des Augenblicks, es geht um schöne Momente, wenn man mit einer wildfremden Gruppe vielleicht mal einen Tanz lang schunkelt und dann weitergeht. Wenn man Gemeinschaft erlebt, wenn der ganze Saal lautstark das gleiche Lied singt. Und wenn man eben auch dem Gegenüber am Zugweg für einen ganz kurzen Moment in die Augen schaut und ein Lächeln dafür bekommt, dass man ihm Strüsia oder Kamelle zugeworfen hat. Das ist der Zauber, um den es geht beim Karneval. Und den werden sich die Karnevalisten sicherlich auch nicht nehmen lassen, zumal man auch sagen muss, selbst wenn wir es vorschreiben würden, wir als Festkomitee, dann würden die Jecken trotzdem natürlich, weil das von der ganzen Stadt gefeiert wird, würden viele Dinge tun, die wir gar nicht kontrollieren können. Aber nochmal zurück zu den Kamelle und zu den Strüsse. Das ist eines der absoluten Kernelemente, die wir im Karneval haben. Es geht um das Geben und das Nehmen und das ist eines der Kernelemente. Das ist genauso wie Weihnachten. Natürlich machen Geschenke Müll Weihnachten, aber wollen wir deswegen ernsthaft auf Weihnachten oder auf die Geschenke verzichten? Sicherlich nicht. Deswegen halten wir als Festkomitee nichts von Maximalforderungen. Das heißt aber nicht, dass wir uns Karnevalisten keine Gedanken machen. Wir haben zum Beispiel schon Rußpartikelfilter, wir haben Elektrofahrzeuge, die wir als Bagagewagen einsetzen. Wir haben Strüsia, da machen wir dieses Jahr einen ersten Test, wie das funktioniert, die ohne Plastik zu schmeißen. Denn wenn die dann abgeknickt ankommen und sie dann liegen bleiben, hat es auch keinen Sinn. Also da sind wir auf dem Weg, uns Gedanken zu machen. Und wir werden diesem Jahr auch ganz gezielt den Rosenmontagszug untersuchen, um Verbesserungspotenziale zu finden und dann schauen wir mal, wie es im nächsten Jahr aussieht.
Herr Fischer, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz klarstellen, die Umwelthilfe, die hat ja so ein bisschen das Image der organisierten Spaßbremse. Da fordert Ihre Organisation beispielsweise ein Böllerverbot an Silvester und die Dieselfahrverbote. Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Sie sind kein Karnevalshasser, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin zwar gebürtiger Berliner, aber ich schätze doch sehr den Kölner Karneval.
Und haben den auch schon mitgefeiert.
Ja, natürlich. Wir haben Bekannte, die in Köln leben und ich bin mit meinen beiden Kindern schon öfter in Köln beim Karneval gewesen und mich fasziniert das ehrlich gesagt auch, diese rheinische Mentalität und Offenheit. Das geht vielen Berlinern ab und deshalb finde ich das immer so faszinierend, wenn ich dort bin. Allerdings sind mir natürlich auch einige Dinge vor Ort negativ aufgefallen, wie beispielsweise Plastikmüll. Und ich habe einfach erkannt, dass Spaß, Feiern und Umweltschutz doch eigentlich auch zusammenzumachen ist. Ich halte nicht viel von Suffizienzdebatten, dass man Brauchtum wie Kamelle beispielsweise grundsätzlich in Frage stellt und sagt, das müsste man an dieser Stelle verbieten. Ich finde, damit gewinnt man die Leute nicht und dieser Brauchtum hat seine Berechtigung. Nur muss man eben gucken, wie man verschiedene Dinge so umsetzt, dass die Umweltauswirkungen möglichst gering gehalten werden. Und da kann man bei den Kamellen anfangen. Das ist ein Punkt auf einer langen Liste von Möglichkeiten. Und da könnte man beispielsweise damit beginnen, das Verhältnis des Füllgutes mit dem Verpackungsmaterial, das mal zu optimieren. In vielen Verpackungen ist ein Drittel Luft drin. Das muss gar nicht sein. So könnte man weniger Verpackungsmaterial einsetzen. Und wenn man sich ein bisschen genauer mit den Verpackungen, die da geworfen werden, auseinandersetzt, dann stellt man auch fest, viele der Verpackungen sind gar nicht recyclingfähig. Selbst wenn die Leute die Kamelle mit nach Hause nehmen, die auspacken und dann in den gelben Sack werfen, wird das Zeug nicht recycelt. Und ich denke, wenn man da ansetzt und auch mit den Verpackungsherstellern und den Zulieferern sich zusammensetzt und überlegt, wie können wir die Umweltauswirkungen verringern, dann kommt man schnell einen Schritt weiter.
Lassen Sie uns noch mal einen kurzen Blick auf die Zahlen werfen. Wir nehmen jetzt hier beispielsweise in Köln, aber es gibt natürlich auch in Mainz und in Düsseldorf und in anderen Städten viel Müll zu Karneval. Vergangenes Jahr waren es, ich habe bei der Stadtreinigung nachgefragt, rund 366 Tonnen Müll insgesamt. Wenn das Wetter schön ist an Karneval, da wird es auch noch mal deutlich mehr. Da können es auch über 500 Tonnen Müll sein. Das klingt im ersten Moment viel. Andererseits entstehen ja in Köln auch pro Jahr 240, 250.000 Tonnen Müll pro Jahr, Restmüll. Herr Kramp, würden Sie sagen, fällt der Karneval denn da eigentlich bei der Müllmenge wirklich ins Gewicht oder ist das eher so ein Nebenthema?
Naja, ich gebe dem Herrn Fischer schon recht. Man muss natürlich im Prinzip bei jeder Verpackung anfangen. Weil wenn ihr nur sagt, naja, mich betrifft es ja nicht, dann kommen wir natürlich nicht weiter. Insofern hat er da völlig recht. Und wir versuchen auch, dort erste Schritte zu machen. Da hat sich natürlich auch jetzt die Debatte einfach verschoben. Wir haben schon vor 15 Jahren versucht, den Müll nicht mehr, wie das früher üblich war, hinten einfach vom Wagen runterzuschmeißen. Und dann kam die Stadtreinigung und musste es irgendwann wegmachen. Also
die leeren Pappkartons.
Die leeren Pappkartons oder so, das gibt es schon seit 15 Jahren, dass wir das nicht mehr tun, sondern dass wir das ordentlich sortiert vor dem Zug schon trennen auch und Pappe und Folien voneinander trennen und so. Das machen wir schon lange. Aber die Diskussion ist eben eine andere heute. Heute geht es nicht mehr darum, den Müll ordentlich zu beseitigen. Recycling. Es geht ja darum, den Müll zu vermeiden. Und da müssen wir sicherlich noch Schritte machen, wie wir das besser können, gerade so Umverpackungen vermeiden. Aber wir wollen auf der anderen Seite natürlich auch nicht, dass die Kamelle und Strüß ja schon so ankommen, dass sie dann niemand mehr haben will, weil sie dann schon zertrümmert sozusagen beim Endverbraucher, nämlich dem, der am Zug steht, ankommen.
Herr Fischer, wie ginge das denn überhaupt, Kamelle, ich sag mal, in weniger Plastik oder vielleicht überhaupt nicht in Plastik einzupacken? Das ist ja auch durchaus eine Frage von Hygiene, dass man die Produkte irgendwo sicher und gesund an die Menschen bringt.
Also das sind Lebensmittel, die müssen natürlich entsprechend verpackt werden, gerade wenn auch die Möglichkeit besteht, dass jemand daneben greift und dann landet es halt auf dem Boden und hebt es dann auf. Da muss natürlich die Hygiene an erster Stelle stehen. Allerdings muss man sich auch damit beschäftigen, wie kann man die Verpackung minimieren, wie kann man so wenig wie möglich Verpackungsmaterial einsetzen, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes noch Luft nach oben. häufig ist einfach zu viel Luft noch in den Verpackungen drin. Das heißt also, die Verpackung könnte man auch effizienter gestalten. Wie gesagt, das
Also das wäre ein Teil, aber ganz aufs Plastik verzichten, sagen Sie, muss man gar nicht?
Ganz verzichten wird man nicht drauf können. Nur was ich sagen will, ist eben, je weniger Verpackungsmaterial Sie einsetzen, desto weniger Ressourcen werden verbraucht und desto geringer sind die Klimabelastungen, die am Ende für die Verpackungsherstellung notwendig sind. Man sollte vielleicht auch darüber nachdenken, ob man vielleicht nicht 300 Tonnen Kamelle raushauen muss. Vielleicht kann man das auch ergänzen durch andere Aktionen. Ich hatte eine vor einiger Zeit in Bonn gesehen. Dort wurden bienenfreundliche Blumensamen vom Wagen geworfen und das war doch, fand ich mal eine ganz originelle Sache, dass man gesagt hat, wir versuchen mal was anderes zu machen. Süßigkeiten sind ohnehin ungesund.
Mhm. Herr Kramp, Blumensamen statt Süßigkeiten, ist das die Lösung? Wäre das für Sie was Sie im größeren Stil umsetzen könnten?
Naja, ich glaube, es geht nicht darum, jetzt konkret Blumensamen zu nehmen. Es war ja, glaube ich, auch nur ein Beispiel. Man kann sicherlich darüber nachdenken, wie man andere Sachen werfen kann, die möglicherweise etwas umweltfreundlicher sind. Es hilft aber nichts, wenn es nicht auch vom Publikum angenommen wird. Das ist schon für uns ein sehr wichtiger Maßstab. Deswegen haben wir auch übrigens seit Jahren, insofern ist das tatsächlich schon ein Trend auch zur Müllvermeidung, der zu beobachten ist, dass unsere Gesellschaften, wir geben das ja auch nicht alles vor, es sind ja 60, 70 Karnevalsgesellschaften, die da mitgehen, die sehr eigenverantwortlich dann mit dem Thema Wurfmaterial umgehen. Aber da ist es so, dass es einen Trend gibt zu hochwertigen Materialien. Das heißt, es gibt eher mal eine Waffel als jetzt eine Schokolade, die doch liegen bleibt. Also ja, insofern gibt es ja schon einen Trend.
Ich war selber tatsächlich bisher noch nie beim großen Rosenmontagsumzug in Köln, aber bei vielen von diesen Fädelzügen war ich schon. Und da wird halt häufig auch wirklich das Billigste vom Billigen da an Kamelle geworfen.
Also wir haben tatsächlich nicht auf jeden Fädelzug, da gibt es in Köln 50 insgesamt, haben wir nicht auf jeden Zugriff. Wir bieten aber Workshops für die an. Also insofern haben wir da vielleicht auch die Möglichkeit, damit Einfluss zu nehmen. Ich kann es nur aus der Beobachtung des Rosenmontagszugs sagen, da ist es tatsächlich so, dass es einen Trend dazu gibt, dass man auch eher was in die Hand gibt, als dass man es wirft. Und wie gesagt, eher mal eine Waffel oder auch eine kleine Pralinenschachtel.
Werfen, geben statt werfen.
Ja, das ist so ein bisschen ein Trend, damit man eben auch sieht, dass es ankommt. Und dieses typische, ich greife mit zwei Händen in meinen Beutel und werfe dann 50 Kamelle auf einmal, das hat schon sehr nachgelassen, einfach weil die Leute auch wissen, die im Zug mitgehen, das wird nachher nicht aufgehoben und das möchte man ja auch nicht. Und deswegen ist das so ein natürlicher Prozess, den wir sicherlich noch weiter unterstützen müssen.
Herr Fischer, ist das tatsächlich vielleicht auch ein Teil der Lösung, dass man einfach weniger wirft? Wurfmaterial ist ja auch ein schönes Wort.
Ja, Qualität statt Quantität. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Hinweis gewesen. Nicht auf Kamelle verzichten, sondern versuchen, etwas hochwertigere Sachen den Leuten an die Hand zu geben, anstatt mit vollen Händen zu schöpfen und die Kamelle durch die Gegend zu werfen. Ich glaube, hier gibt es erst Entwicklung, das kann man noch verstärken. Aber grundsätzlich sollte man eben nicht nur die Verpackung betrachten, sondern auch das Produkt, was darin verkauft wird. Wenn wir über Schokolade reden, sind wir auch schnell beim Thema Fair Trade. Und auch da sollte man eben darauf achten, dass Fairtrade-Produkte auch angeboten werden, die einfach unter sozialen und menschenwürdigen Bedingungen angebaut worden sind. Stichwort Kakaoanbau, wo die Bauern an den Verkaufserlösen beteiligt werden. Und ich denke, dann schmeckt es auch besser.
Es gibt ja tatsächlich auch den Ansatz, dass eben tatsächlich mehr Fairtrade-Kamellen benutzt werden soll. Da gibt es dieses Projekt Jecke Versuchung. Die fordern, dass mindestens 10% der Kamelle aus fair gehandelten Rohstoffen stammen sollen. Bei wie viel Prozent sind wir denn jetzt momentan? Haben Sie da eine ungefähre Vorstellung, Herr Kramp?
Ja, Herr Fischer, ich muss Ihnen ein kleines bisschen widersprechen. Es schmeckt dann möglicherweise eben nicht besser, weil der Jecke wird sehr wohl unterscheiden. Das haben wir schon festgestellt. Ist das eine unbekannte Fairtrade-Kamelle, wo ich die Marke nicht kenne? Oder liegt daneben ein Snickers oder ein Mars, wo ich halt genau weiß, was ich kriege und ich hebe lieber das auf? Also insofern ist der Karneval, wie in allen Bereichen übrigens, ist ein Spiegel der Gesellschaft. Ja, und wir haben auch im Supermarkt eben noch keine Riesenquoten für Fairtrade-Schokolade. Was nützt es, wenn wir Fairtrade-Kamelle werfen und die dann einfach nicht aufgehoben werden, dann ist es auch sinnlos und sorgt nur für mehr Müll anstatt für weniger. Es gab Versuche von verschiedenen Karnevalsgesellschaften schon, die in den letzten Jahren Fairtrade-Kamelle auch genutzt haben und die haben genau diese Erfahrung gemacht und insofern werden wir genau das dieses Jahr nochmal uns genauer anschauen, wie können wir da einen guten Weg gehen, dass wir tatsächlich den Anteil der Fairtrade-Produkte erhöhen und andererseits aber auch nicht alles liegen bleibt, weil die Menschen es dann nicht kennen. Das will, glaube ich, keiner von uns, dass dann Kamelle geworfen werden, die per se schon liegen bleiben, weil niemand weiß, was es ist.
Ja, das sind ja etwas ernüchternde Ergebnisse. Lassen Sie uns vielleicht noch über einen anderen Aspekt beim Karnevalsfeiern reden. CO2-Kompensation. Das ist ja bei vielen Veranstaltungen, wird das inzwischen auch schon gemacht. Ist das was, was beim Kölner Karneval und vielleicht auch bei anderen Karnevalorganisationen inzwischen angekommen ist? Überlegen Sie, wie Sie Ihre CO2-Emissionen kompensieren können?
Ja, ich könnte jetzt eine ganz einfache Antwort geben. Die Kölner Innenstadt ist an Rosenmontag komplett gesperrt. Ich glaube, viel besser kann man CO2 nicht einsparen. Selbst wenn Jecke natürlich zum Zug kommen und mit dem Auto anreisen. Aber die meisten kommen tatsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und
das an dem machen Tag wir allerdings nicht aus Umweltbewusstsein, sondern weil sie ansonsten nicht trinken dürfen.
Das stimmt, aber ich glaube, man müsste das mal untersuchen. Das werden wir sicherlich auch tun, ob an diesem Tag nicht die Umweltbelastung besonders gering ist. Aber im Ernst, ich weiß, Sie wollen natürlich auf den Zug selbst zielen Sie ab. Und da ist es so, dass wir uns natürlich dazu Gedanken machen, übrigens mit unserem Partner Ford zusammen, die seit fast 70 Jahren Bagagewagen stellen und von den, ich glaube, 69 Bagagewagen sind jetzt 25, die tatsächlich reine Elektrofahrzeuge sind. Die restlichen sind Hybridfahrzeuge, das heißt, da ist also schon ein erster Schritt, was die Bagagewagen angeht. Einen anderen Schritt haben wir in diesem Jahr auch gemacht. Wir haben ja Traktoren, das sind unsere eigenen, anders als in vielen Städten im Umland, weil wir eine relativ enge Gegebenheiten in der Innenstadt haben, deswegen auf alte Traktoren leider setzen müssen. Neue Traktoren wären viel zu breit und zu groß dafür. Und die haben wir jetzt in diesem Jahr versuchsweise zum ersten Mal mit Rußpartikelfiltern ausgerüstet. Das sind Stand 2020 7 von, ich glaube, 60 Treckern, okay, die wir haben. Also es ist nur ein erster Schritt. Aber da ist eine relativ große Investition notwendig, so von 3.000, 4.000 Euro pro Trecker, um den umzurüsten. Die sind aber zumindest, was den Ruß angeht, diese Emissionen angeht, sind die tatsächlich sehr, sehr sauber. Und ich will damit nur sagen, wir machen erste Schritte dazu.
Okay.
Aber das, egal wie viel wir machen, es wird auch nie zu Ende sein, dass wir jetzt sagen, so jetzt ist der Zug absolut perfekt. Das ist natürlich klar.
Herr Fischer, reicht Ihnen das oder muss da mehr passieren?
Da muss natürlich mehr passieren, das weiß Herr Kramp auch, aber Herr Kramp hat schon eine richtige Antwort gegeben. Das hat mir insofern gut gefallen, als dass er in die richtigen Ansätze reingegangen ist, wo noch Verbesserungspotenzial da ist. Und er hat es ja auch angesprochen, dass man da erst in den Kinderschuhen steckt und da auch noch Entwicklungspotenzial sieht. Aber das Wichtige ist, dass man eben Verbesserungspotenzial erkennt und reingeht und dann können Dinge in die Entwicklung gehen. Die Antwort, die mir nicht gefallen hätte, wäre an dieser Stelle zu sagen, mit Bezug auf Ihre Ursprungsfrage, wir kaufen uns frei und kaufen einfach CO2-Zertifikate aus Kompensationsprojekten, denn das wäre genau nicht der richtige Ansatz, weil das wäre dann in diesem Fall tatsächlich ein Ablasshandel, denn dadurch würden die Probleme vor Ort, die Klimagasemissionen verursachen, ja nicht gelöst.
Das heißt, man sollte CO2-Kompensation grundsätzlich sein lassen oder in dem Fall einfach lassen?
Nein, man muss. Es gibt auch vom Umweltbundesamt eine Empfehlung, die ich immer sehr gut finde: Vermeidung, Effizienz, kompensieren. Das heißt also, wenn Sie beispielsweise CO2-Emissionen kompensieren, obwohl Sie noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, diese CO2-Emissionen zu verhindern, dann ist das etwas, was Probleme nicht löst. Wenn Sie beispielsweise Einwegplastikbecher weiterhin verwenden, die energie-rohstoffintensiv hergestellt werden müssen, dadurch das Klima schädigen, diese nicht durch Mehrwegbecher ersetzen und sich dann anschließend durch CO2-Kompensation neutral, CO2-neutral kaufen, dann macht das ja wenig Sinn. Deshalb ist es besonders wichtig, zunächst mal die Probleme zu erkennen, Alternativen, die es gibt, wie bei den Einwegplastikbechern, durch wiederverwendbare Mehrwegbecher, die gespült werden können, vor Ort zu ersetzen. Und dann haben sie das Problem gelöst und dann brauchen sie am Ende vielleicht gar keine CO2-Kompensation mehr. Grundsätzlich einfach zu sagen, wir kaufen uns CO2-neutral, das verhindert wirklich, sich intensiv mit Problemlösungsstrategien auseinandersetzen zu müssen.
Okay. Und Sie haben jetzt gerade eben das Stichwort mit den wiederverwendbaren Plastikbechern beispielsweise angesprochen. Es gibt ja auch beispielsweise die Currywurstschalen als Stichwort, die auch im Müll landen und bisher häufig aus Plastik sind. Was tut denn der Karneval dagegen, um da, ich sag mal, auch jenseits des eigentlichen Rosenmontagsumzugs für weniger Plastikmüll in der Hinsicht zu sorgen?
Also wir sind uns des Themas auf jeden Fall bewusst, aber genau an der Stelle brauchen wir auch Beratung. Wir haben im letzten Jahr unsere ganzen Plastikbecher, die es am Zugweg gibt, die auch tatsächlich mit einem Pfandsystem versehen sind. Also das läuft auf jeden Fall besser, als wenn es Einwegbecher wären, aber es sind relativ dünne Plastikbecher. Und natürlich müssen die nachher entsorgt werden und die bestehen bei uns aus Maisstärke seit letztem Jahr. Dachten wir, wäre eine schlaue Idee. Aber wie wir inzwischen herausgefunden haben, ist das gar nicht so schlau, weil bei der Entstehung dieser Maisstärkebecher unheimlich viel Energie verbraucht wird. Genau an so einer Stelle brauchen wir sind alle ehrenamtlich im Karneval tätig, brauchen wir Unterstützung und die haben wir uns jetzt für dieses Jahr geholt, um genau solche Sachen zu gucken. Wo können wir uns verbessern, ohne gleich in die nächste Falle zu tappen? Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das als Außenstehender vielleicht vorstellt. Wenn ich einen Satz noch zu den Bechern sagen darf, in Köln gibt es eine Kampagne Mehr Spaß ohne Glas, die deswegen sehr wichtig ist, damit eben die Menschen am Zugweg keine Glasflaschen mitbringen, wo sich andere verletzen können. Das heißt, Glas ist in dem Fall, was sonst eine sehr gute Alternative ist, um Getränke zu transportieren, ist eben keine gute Alternative für den Karneval, wo was runterfallen kann, wo Menschen sich dann verletzen können. Also brauchen wir in dem Fall Plastik, aber dann muss auch das richtige Plastik sein, am besten etwas, was man von zu Hause mitbringt und zu Hause selber wieder spült.
Ja, Herr Fischer, was ist Ihr Eindruck? Ist das tatsächlich jetzt der Weg in die richtige Richtung oder fehlt da immer noch ein bisschen was Ihnen?
Also jetzt muss man grundsätzlich sagen, die Einwegplastikbecher, das sind die Schnelldreher. Also das sind diejenigen Verpackungen, die mit der meisten konsumiert werden. Und ich möchte nur mal als Beispiel nennen, im letzten Jahr 2019 in Dortmund, der Evangelische Kirchentag. Das ist eine etwas andere Veranstaltung als der Kölner Karneval. Das kann man sagen, da wird anders gefeiert. Aber da muss man sagen, keine kleine Veranstaltung. 300.000 Besucher. Und dort wurde ausschließlich auf Mehrweg gesetzt. Das heißt, wiederverwendbare spülbare Mehrwegbecher, Currywurstschalen, Menüschalen, die mit 2 Euro Pfand rausgegeben worden sind. Und das hat hervorragend funktioniert für 300.000 Besucher. Und insofern muss man sagen, es gibt Praxisbeispiele, wie Mehrweg mit Pfand funktionieren kann. Und das wünschen wir uns natürlich nicht nur für den Kölner Karneval, sondern beispielgebend eben auch für viele andere Karnevalshochburgen, wo gefeiert wird, wo genossen wird, wo dann aber auch viel Einwegplastikmüll anfällt.
Herr Fischer, ich glaube, das ist angekommen. Lassen Sie uns mal einen kurzen Blick in die Glaskugel werfen, Herr Kramp. Also schauen wir mal so, ich sag mal, 10, 15 Jahre in die Zukunft. Wie wird sich der Karneval da hinsichtlich Umwelt verändert haben? Und haben wir vielleicht doch einen komplett nachhaltigen Karneval dann am Ende?
Also wenn wir in 10, 15 Jahren eine komplett nachhaltige Gesellschaft haben, da bin ich sicher, dann wird auch der Karneval nachhaltig sein. Aber es wird uns nicht leicht fallen, vom Kölner Karneval aus die ganze Welt zu verändern. Da muss man auch realistisch sein. Ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg und uns ist auch übrigens sehr klar, weil wir nun mal den größten Zug haben, weil wir auch von der Organisationsstruktur als Festkomitee Kölner Karneval sehr professionell aufgestellt sind, dass wir deutschlandweit eine Vorbildfunktion haben und die wollen wir auch erfüllen.
Herr Fischer, auch an Sie nochmal die Frage, der Blick in die Glaskugel, wie wird in 10, 15 Jahren der Karneval sein? Wird er etwas nachhaltiger sein oder vielleicht sogar ganz nachhaltig? Was glauben Sie?
Der Kölner Karneval wird sich entwickeln und wird deutlich nachhaltiger werden. Und wenn ich den Blick in die Glaskugel werfe, dann sehe ich in Zukunft Mehrwegbecher, dann sehe ich Mehrwegmenüschalen, dann sehe ich verpackungsoptimierte Kamelle, nachhaltige Textilien und Blumen, Fairtrade-Produkte, Grünstrom und vielleicht auch eine Bio-Bratwurst und eine Komposttoilette. Und das sind alles Sachen, die können mit Sicherheit umgesetzt werden und die werden in den nächsten 10, 15 Jahren mit Sicherheit auch in die Breite getragen werden.
Wir kommen langsam zum Ende unserer Sendezeit und am Ende der Streitkultur. Da fragen wir immer, was Sie als Gesprächsteilnehmer aus dieser Debatte vielleicht mitgenommen haben. Herr Fischer, hat Sie vielleicht ein Gedanke von Herrn Kramp besonders überzeugt oder überrascht?
Ich habe am Anfang die Befürchtung gehabt, in diesem Streitgespräch einen Traditionalisten gegenüber zu haben, der sagt, Umweltschutz, nein, danke. Das genaue Gegenteil war der Fall. Herr Kramp hat meines Erachtens sehr genau zugehört, hat auch genau die richtigen Ansätze verfolgt, hat auch reflektiert, dass es Probleme gibt. Und insofern bin ich guter Dinge, dass Umweltschutz gehört wird und dann auch den Weg in die Umsetzung findet.
Herr Kramp, gibt es vielleicht auch Gedanken oder Ideen von Herrn Fischer, die Sie aus dieser Diskussion mitnehmen?
Also mir hat erstmal gefallen, dass der Herr Fischer schon mal in Köln beim Karneval war und nicht von Mainz oder Düsseldorf erzählt hat. Aber im Ernst, es gibt natürlich eine Menge Dinge, und das war uns auch vorher klar, wo wir noch Schritte machen müssen. Wir haben erste Dinge auf den Weg gebracht. Und ja, ich glaube gerade so, dass das Thema Müllvermeidung ist etwas, da müssen wir vielleicht auch mit unseren Produzenten nochmal reden. Das gibt Spezialisten für, die so Karnevalskamelle und Bedarf einfach liefern, dass die sich sowohl in Sachen Fairtrade als auch in Sachen Verpackungen noch bewegen. Und dann, glaube ich, können wir auch schon den nächsten großen Schritt da machen.
Und das war's dann auch schon wieder mit der Streitkultur für heute. Vielen Dank an meine beiden Gäste hier im Studio, Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe und Michael Kramp vom Festkomitee Kölner Karneval von 1823. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss.